Was trinken Sie denn da? Das ist doch nicht etwa Limonade?
Doch, das ist Limonade.
Bitte stellen Sie das weg.
Da sind wir wieder. Guten Abend, Jörn.
Jo, guten Abend, Wolfram.
Wie ist es?
Ja, ganz gut. Also nichts Besonderes, außer dass ich weiterhin an meinem neuen Rechner spiele und alle möglichen Spiele nachhole, die ich lange nicht gespielt habe.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Kerbal Space Program.
Ja.
Kennst du das ja, ne?
Na, ja, vom Hörensagen. Spielen viele.
Mit dem man ein Raumfahrtprogramm organisieren muss, Raketen bauen muss und es ist schon anspruchsvoll, aber mal gucken, wie weit ich damit komme.
Sim Elon Musk ist das quasi, ne?
Genau, ja.
Ja,
und selbst?
Schön. Ja, ich spiele auch, ich kriege ja immer irgendwie so, wenn es so Weihnachten und Herbst ist, kriege ich immer Lust auf die Siedler. Also die Siedler 3 und 4. Irgendwie danach gab es ja keine richtigen Siedler mehr. Und jetzt habe ich mir neulich, war ja irgendwie bei Ubisoft, war Black Friday, Cyber Monday Week, Top Sale Event.
Oh ja.
Und da habe ich ein bisschen zugeschlagen, das kostet ja alles nichts. Also irgendwie hier Siedler, die haben ja jetzt halt diese History Edition nochmal rausgebracht, wo sie technisch das so ein bisschen abgedatet haben, dass es unter Windows 10 ordentlich läuft und mit beliebig hohen Auflösungen und so. Ja, und da sitze ich jetzt wie immer gerne mal ein Stündchen oder zwei und siedlere da so ein bisschen vor mich hin.
Ja.
Okay, das kennst
stimmt,
du aber
ja,
auch,
ja.
Oder?
Siedler kenne ich, ja, klar.
Die alten, also.
Genau, 3, 4, das war aber noch so richtig schlechte Grafik, ne? Also alte Grafik.
Grafik, ja, das stimmt. Aber ja, ich finde, bei dem Spiel kommt es irgendwie nicht so auf die Grafik an.
Ja.
Und das ist ja so eine indirekte Steuerung, ne? Du sagst hier, baut mal da einen Holzfäller hin und dann bauen die da einen Holzfäller hin. Das geht halt, also im Grunde geht es irgendwie um Wirtschaftskreisläufe und so, aber ich mag das, dass da so viele Männchen irgendwie rumlaufen und alle machen was und gucken und so. Und das finde ich, ich finde es nach wie vor auch super programmiert. Er hat ein paar kleine Bugs und so, aber.
Ich finde es auch gerade irgendwie seltsam. Ich bin ja gar nicht so der Gamer. All die Jahre über wirklich wenig gespielt, aber jetzt irgendwie mit dem neuen Rechner und bei Steam noch alte Spiele wieder gefunden. Habe ich mir auch gesagt, jetzt, wenn die langen Wintertage kommen, macht das echt Spaß, ne?
Ja.
Die immer wieder rauszuholen.
Ja, genau. Dann auch, ne, ja, ein bisschen Musik dabei und so. Also, dann kann man sich auch schon gemütlich machen. Es ist draußen auch schon um 5 dunkel und so. Gefällt mir alles gut irgendwie. Raus kann man eh nicht.
Ja.
Und das Schöne ist, dieses Jahr braucht man halt auch keine weitergehende Begründung, warum man halt einfach Stubenhocking extrem macht.
Ja,
dieses Jahr
stimmt.
Gesellschaftlich voll anerkannt. Ja. Ja, aber wir haben noch eine andere Sache. Also wir müssen drüber sprechen. Ich warte seit 30 Jahren drauf, jetzt ist es soweit.
Was denn?
Trendsport Schach.
Kanntest du den Typen? Ja, erzähl mal.
Den kenne ich. Ja, nee, eigentlich kannst du mir erzählen. Also ich habe, ich bin ja Nerd. Ne? Kann man ja nicht anders, leider kann man es ja auch nicht anders sagen. Und ich spiele auch tatsächlich viele Nerd-Spiele, nicht nur Computerspiele. Ich spiele auch Magic the Gathering, was dem einen oder anderen was sagt. Ist ein Nerd-Kartenspiel. Und aber auch tatsächlich das so schon seit jüngster Kindheit Schach. Und das hat nie aufgehört. Also mal weniger, mal mehr. War jetzt eigentlich jahrelang weniger. Aber zu großen Events habe ich dann immer geguckt. Also wenn mal eine Weltmeisterschaft war, gibt es auch wunderschöne Übertragungen im Fernsehen von Chess24 heißen die. Das ist so eine Seite, kannst du im Internet Schach spielen und Kurse machen und so. Mittlerweile die größte. Und das ist halt toll. Die machen wirklich richtig lange, ausführliche Kommentierungen. Und bieten die umsonst an, auch für nicht zahlende Interessenten. Die werden auch in YouTube übertragen und auf Twitch und so. Da war ich schon immer dabei. Aber jetzt, hast du mir ja auch Artikel geschickt. Jetzt bin ich nicht mehr alleine.
Und ich dachte schon, du kennst den bestimmt. Da geht es ja irgendwie um einen Streamer, der bei Twitch irgendwie Schach streamt und damit ziemlich weit vorne ist irgendwie und sehr lustig anscheinend ist. Und als ich das geschickt habe, war mein erster Gedanke, ja, du kennst ihn bestimmt schon längst. Weil meistens, was ich dir schicke, was mit Schach zu tun hat, weißt du dann immer schon noch 110% mehr darüber.
Ja, es gibt mehrere Leute, die dann tatsächlich jetzt angefangen haben, wieder Schach zu streamen. Und einer davon, der wird auch in dem einen Artikel erwähnt, ist eben Hikaru Nakamura. Ein Amerikaner. der, der ist wohl im Leben allgemein recht umtriebig. Aber ist halt auch, also der ist, ich weiß nicht, auf welchem Platz ist es genau, also der ist auf jeden Fall in der Top 10 und immer bei allen Top-Turnieren dabei. Und genau, der streamt auch viel.
Und irgendwie mit 15 schon Großmeister, glaube ich, ne? Kann das sein?
Das kann sein, ja. Ich habe es jetzt nicht so genau, aber das ist bei, das ist gar nicht immer so ungewöhnlich bei den Leuten, die so in den Top 20 mitspielen. Da gibt's, ja, sind mehr oder weniger alles irgendwie Wunderkinder auf ihre, auf ihre Art und Weise, natürlich auch Genies. Also das kann man, glaube ich, immer so durchgehen lassen für Schach. Und genau, also aber auch neuerdings viele umgänglichere Typen dabei. So von früher hat man das ja immer so im Gedächtnis, dass das eher so ein bisschen ja, so verkniffende, humorlose Leute waren, aber das, das hat sich sehr gewandelt. So. Sind jetzt nicht alles irgendwie hier die Jimmy Kimmels, aber schon ja sehr, sehr nett lustige Leute, ja. Und ich hatte das gar nicht so mitgekriegt. Also so ein bisschen, ich hatte es aus einer anderen Ecke mitgekriegt und zwar über Netflix ist ja die Serie Das Damengambit begegnet.
Tatsächlich jetzt die letzten Tage ist mir der Name begegnet, aber ich kenne es nicht, nee.
Mir wurde das irgendwie einfach mal so von Netflix vorgeschlagen. Also ich habe was ganz anderes gesucht und dann kam doch hier, guck doch mal Das Damengambit. Und das hat, also es hat wohl Netflix-weit einen ziemlichen Hype ausgelöst. Also es haben sehr, sehr viele Leute geguckt und es gibt auch sehr viele positive Kritiken und auch Artikel in Welt und Süddeutsche und so. Und da, es kommt halt immer gut weg. Es ist eine kurze Serie, sieben Folgen. Und die wird ja einfach
jeden. Eine Deutsche
nee,
oder?
Nee, keine Deutsche. Also auf Englisch eigentlich heißt das The Queen's Gambit. Und das, ich würde es einfach jedem das kann man nur empfehlen. Das ist einfach eine schöne Serie. Hat auch viel mit Schach zu tun, aber ist nicht so, dass man dafür Schach spielen muss. Also es geht um eine junge Frau, die als Kind ins Waisenheim kommt in den 70ern, wahrscheinlich noch in den 60ern. Und da dann von einem Hausmeister, der praktisch im Keller lebt, irgendwie Schach beigebracht kriegt und dadurch dann, ja, also sie wird halt dann sehr gut und spielt dann später auch auf Weltmeisterschaften und so. Also rein fiktiv, zu der Zeit hat es meines Wissens leider keine Frauen gegeben, die so weit oben mitgespielt haben. Hat ein bisschen autobiografische Anklänge an Bobby Fischer, sagen manche, bin ich jetzt nicht sicher. Und aber es ist rundum interessant, also weil, also sie ist einfach auch ein sehr cooler Typ, so als Charakter und auch nicht ohne Schwächen. Also sie hat dieses unglaubliche Schachtalent, entwickelt aber im Waisenhaus auch schon früh eine Drogenabhängigkeit.
Ah ja.
Und ja, also es ist einfach rundum interessant. Also ich habe es sehr, sehr geliebt sogar und habe es auch in zwei Tagen, glaube ich, weggeguckt, die sieben Folgen.
Und, es gibt ja auch einen Film über Bobby Fischer, ne? Hast du den mal gesehen?
Den habe ich auch gesehen, mit Tobey Maguire, glaube ich, sogar, als als Bobby Fischer oder als Spassky. Ja, den hattest du mir mal empfohlen. Habe ich neulich
gesehen. Ja, gesehen habe ich selber noch nicht.
War nicht schlecht. Ist auch, glaube ich, historisch nicht so korrekt, wie es sein könnte. Aber ich glaube, das habe ich in noch keinem Spielfilm gesehen.
Ja.
Es gibt diese sehr berühmte Weltmeisterschaft damals zwischen Fischer und Spassky, auf der ganz, ganz viele, ja, tatsächlich viele Filme, Bücher und Geschichten auch so ein bisschen beruhen, weil da sind halt komplett wüste Sachen passiert. Also da, ich glaube, da kann sogar sein, dass da der Aluhut erfunden wurde. Also ursprünglich haben die eigentlich nur gesessen und Schach gespielt und naja, weil dann hat Fischer irgendwie angefangen, irgendwie zu spät zu kommen und sich jeden Tag über die Bedingungen zu beschweren und dann meint er irgendwie, dass Spassky jemanden ins Publikum gesetzt hatte, irgendwie so ein Guru, der ihn die ganze Zeit fixiert und mit geistigen Strahlen aus der Ruhe bringen soll und dann hat er am nächsten Tag auch einen da hingesetzt, der dann Spassky aus der Ruhe bringen sollte und
genau. Ja, der ist aber dann irgendwann psychisch krank geworden, ne? Also so ein bisschen durch den Wind war der dann schon. Also nicht nur einfach übertriebener Aberglaube und so wie das bei manchen Sportlern, besonders bei Tennisspielern und so ist, ne? Sondern der war dann, glaube ich, auch so ein bisschen psychisch durch.
Oder? Ja, der war komplett psychisch durch. Also schon länger. Ja. Also wann es genau angefangen hat, ich glaube, das ist halt schwer auszumachen. Möglicherweise war das auch schon, während er Schach gespielt hat. Aber er hat ja dann später komplett irres Zeug behauptet und ist auch leider ist auch sehr heftiger Antisemit dann geworden. Ne? Also er hatte, glaube ich, dann irgendwann hatte er auch Einreiseverbot in die USA und so Sachen.
Ja, liegt ja offenbar immer irgendwie beieinander. Ja. Ne? Antisemitismus und Aluhut ist oft nicht weit auseinander.
Ja, Genie und Wahnsinn allgemein, ne?
Ja, gut. Ja. Aber er hatte nicht wirklich einen Aluhut dann auf, oder? Weil du sagtest, eventuell ist der da erfunden worden.
Ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber er hat auf jeden Fall meinte er auch, dass er von irgendwelchen Strahlen aus dem All oder von irgendwelchen Satelliten oder so beschossen wird und könnte sein, dass da, müsste ich nochmal genau nachgucken, nicht, dass ich wieder hier Quatsch erzähle. Bobby Fischer und Aluhut, mal die Geschichte des Aluhuts.
Also ich war mal irgendwie vor vielen, vielen Jahren in London, war da irgendwie in einem Café und da kam tatsächlich ein Mann rein, ganz selbstverständlich, fiel auch nicht weiter auf, außer dass er eine Pyramide auf dem Kopf hatte. So eine Pyramide aus, ja, so Draht oder irgendwelchen so Stöcken und setzte sich hin und trank einen Kaffee. Ja, da habe ich noch ein Foto, glaube ich, heimlich von gemacht. Das fand ich irgendwie sehr lustig.
The Pyramid Guy, he comes every day.
Ja, ist ja vielleicht in London auch nicht ganz so selten. So,
nee, das stimmt.
Exzentriker.
Ja, du, jetzt haben wir irgendwie aus Versehen, ohne es eigentlich zu wollen, haben wir schon so ein bisschen unser Thema auch gestreift, ne?
Echt? Inwiefern?
Ja, Antisemitismus.
Ach so, stimmt.
Ist ja entfernt, aber genau, leider nicht so entfernt.
Eine Überleitung, ja.
Haben wir eine Überleitung zu unserer heutigen Limonade des Tages? Ein Einzelstück.
Stimmt, ja. Aluhut-Limo.
Nein, das will ich nicht sagen. Die hast du entdeckt, oder?
Ja, stimmt. Ja. Ich weiß auch nicht mehr so die wie, aber irgendwie habe ich einen Artikel gelesen, da ging es darum. Genau, die Litfaßbrause.
Litfaßbrause,
ja. Da sind wir wieder in dieser total politischen, bei dieser Schnittmenge zwischen Politik und Limonade.
Ja. Wo kommt die her?
Aus Hamburg und Kiel, wenn man so will, ne? Der Friedhof, mit dem wir gesprochen haben, der kommt aus Kiel. Und der andere, mit dem er das zusammen macht, der kommt wohl aus Hamburg.
Ja. Und das Besondere an der Limonade ist, dass sie sich gegen Rassismus wendet oder sagen wir mal den Kampf gegen Rassismus unterstützt, trifft es vielleicht. Mhm. Ja. Und wir haben jetzt eigentlich gar nicht so viel zu besprechen, denn wir haben ein schönes Interview wieder gemacht, ne? Relativ lang auch. Mit dem Friedhof, der praktisch der Begründer der Litfaßbrause ist, zusammen mit seinem Freund. Mhm. Sollen wir da noch irgendwas zu sagen oder direkt reingehen?
Nö, eigentlich können wir direkt loslegen.
Ich denke auch, ne? Wir haben alles besprochen in dem Interview. Dann gehen wir da mal rein, würde ich sagen.
Yes.
Viel Spaß beim Interview mit Friedhof von Litfaßbrause. Und genau, das kommt ja auch im Interview raus. Die schmeckt ganz hervorragend. Wenn ihr die Gelegenheit habt, sie zu bekommen, kauft sie euch, probiert sie und empfiehlt sie weiter.
Bist du im Stress eigentlich gerade? Das klang jetzt so ein bisschen, du warst gestern im Auto und sagst hier, du musst noch das und das erledigen. Und jetzt gerade warst du auch im Auto. Du bist viel unterwegs in Sachen Limonade.
Ja, also wir sind ja jetzt, wir sind ja ganz jung noch. Wir haben unser Limonadenprojekt im Sommer gestartet, also zu Corona-Ausbruchszeiten im Juni und unsere erste Abfüllung Anfang Juli gehabt. Das heißt, ich bin immer noch sozusagen voll unterwegs und gucke irgendwie, wen ich beliefern kann oder wen ich irgendwie treffen kann, um irgendwelche Sachen zu starten. Genau, und jetzt war ich die letzten Tage, es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden, weil natürlich dieser zweite Lockdown und die Gastronomie, klar, also ne, ich lebe ja von der Hand in den Mund so und dann ist es so, wenn sich jetzt keiner meldet, dann passiert halt auch nichts so. Gestern war ich unterwegs, habe was ausgeliefert, ganz schön, da hat eine Firma für so ein Weihnachtspakete was bestellt. Dann bin ich irgendwie unterwegs mit dem Auto und bringe das da bringe das dahin. Jetzt war ich gerade eben noch einen Kollegen von früher treffen, der wollte auch noch mal gucken, ob er mit seiner Firma irgendwie was kauft. Wir sind halt so im Moment echt voll Punkrock-Style dabei, so ein bisschen zu gucken, wie wir das so nebenbei hinkriegen. So.
Ja. Wie viele seid ihr denn, wenn du jetzt sagst, also du bist viel unterwegs, aber du bist nicht alleine, also gibt ja schon so ein paar Leute, oder?
Ja, wir haben zu dritt gestartet. Es war also unser Gründungsteam. Wir haben ja eine kleine Firma gegründet, die die Litfaßbrause entwickelt hat, und das waren drei Leute. Ich habe einen Freund aus der Nähe von Lemgo, wo eine Fachhochschule ist, die Getränketechnologie unterrichtet. Das ist ein alter Schulfreund von mir, mit dem bin ich so in die 7. Klasse zusammengegangen. Da haben wir nebeneinander gesessen, und der ist so Lebensmittelingenieur geworden im Getränkebereich. Und Timo ist sozusagen der Brauseingenieur, der hat das Rezept entwickelt irgendwie und das so aus der Uni mitgebracht. Der hat einen Studenten irgendwie so ein Hopfenlimonaden-Rezept entworfen, mal vor vielen Jahren. Und dann haben wir uns wieder getroffen irgendwann nach Jahren, nachdem wir das mal probiert hatten auf einer Party, und gedacht, okay, das ist irgendwie geil, lass uns doch mal was damit machen. So. Und dann haben wir zu dritt mit einem anderen Freund Christoph zusammen eben eine Firma gegründet und gesagt, das wollen wir jetzt mal weiterentwickeln. So. Und jetzt sind wir mittlerweile noch zu zweit. Also Timo, der Brauseingenieur, der hat so viel um die Ohren, dass er halt irgendwie sich jetzt im Moment einfach eher um seine normale Arbeit kümmert, an der Fachhochschule auch unterwegs ist, aber eben das Brauseprojekt im Moment schläft für ihn. Und ich mache das deswegen mit Christoph zu zweit. Christoph ist also mein Kompagnon und Freund. Und wir zusammen sind jetzt das Kernteam vom Brause-Kollektiv. Das ist die Firma, die wir dazu gegründet haben.
Das klingt jetzt so, als wenn das schon ein paar Jahre her ist. Ne? Ich hatte so das Gefühl, dass ihr wärt jetzt gerade im Sommer gestartet oder so. Aber dann ist das demnach schon ein paar Jährchen älter, ne?
Ja, es ist letztendlich so eine Entwicklungsgeschichte. Also bei so einer Limonade, ich meine, ihr seid da ja auch Fachleute irgendwie, man hat ja so verschiedene Stufen, auf denen man so unterwegs ist. Also die Geburt von so einer Limonade, die diese erste Stufe war, okay, was wollen wir eigentlich machen? Was irgendwie, gibt es ein Rezept, gibt es keins? Müssen wir ein Rezept entwickeln? Was ist unsere Idee so? Und dann wollten wir halt unbedingt gerne was machen, wo wir uns engagieren und auch gerne was machen gegen dieses ganze Gefühl Trump und Aggressivität im Netz und so, und haben gedacht, okay, wenn wir jetzt irgendwie mit Anfang 40 und wir haben Kinder, irgendwie, wenn wir so eine Idee entwickeln, dann lass uns was machen, wo wir uns gesellschaftlich engagieren. Und das hat so vor anderthalb, zwei Jahren im Winter gestartet. So. Und dann kam halt so dann haben wir irgendwie gedacht, okay, wir machen dieses Hopfenlimonaden-Rezept, entwickeln das weiter und haben dafür dann auch eine Firma gegründet. Das war früher 2019. Und dann haben wir ein Jahr lang entwickelt an dem Rezept und Technik und alles, was sozusagen Botschaft und Marke und wie sieht der ganze Kram aus und wollen wir das irgendwie an Kinder verkaufen oder an wen überhaupt. Und das hat also ein Jahr gedauert, bis zum Juni diesen Jahres. Und da waren wir so weit, dass wir unsere erste Abfüllung hatten. Also hatten dann also auch Partner gefunden, mit denen wir das produzieren können. Und haben dann, ist letztendlich das Kind geboren und hat das erste Mal das Licht der Welt erblickt, so also Ende Juni. So.
Also hattet ihr Ende Juni praktisch eure erste Flasche in der Hand, oder? Hattet ihr vorher auch schon was getrunken? Also kanntet ihr das Rezept dann, oder?
Ja, das haben wir noch, also das haben wir ziemlich stark weiterentwickelt, aber wir hatten mal was probiert. Das war halt so ein studentisches Projekt aus der Fachhochschule, wo die mit Hopfen experimentiert hatten. Das ist ein paar Jahre her. Das hatte ich mal probiert auf einer Party von Timo, und also unserem Brauseingenieur. Und dann hatten wir aber eigentlich die ganze Zeit nichts in der Hand, weil es diese Brause ja gar nicht gab. Also es war sozusagen, die hatten halt mal irgendwie was, die hatten halt mal so in der Uni was zusammengebraut. Und dann war das nur noch in meiner Erinnerung vorhanden. Hm. Und das Rezept hatten wir dann irgendwie bekommen von Lukas, der das damals irgendwie so testmäßig so entwickelt hatte. Und dann haben wir angefangen, das quasi nachzubauen und hatten aber relativ viele Schwierigkeiten, weil es diesen Hopfen gar nicht mehr gab und weil die Haltbarkeit nicht gegeben war und weil das, also das war sozusagen überhaupt nicht industriefertig oder so, ne? Es war irgendwie einfach ein Experiment gewesen. Und deswegen hatten wir ganz lange gar nichts in der Hand und haben aber dann so einen Prototypen gebaut im Februar 2020, also wo wir richtig mal 100 Flaschen abgefüllt haben, von Hand, also mit so einer kleinen Abfüllanlage in der Fachhochschule, in dem Labor dort so, mit den entsprechenden Kollegen, die halt uns da betreut haben und so, und Timo. Und dann hatten wir unseren ersten Prototypen, so, wo wir richtig mal mit jemandem zusammen eine Flasche aufmachen konnten. Und hier, probier doch das mal. Wie schmeckt dir das eigentlich? Und den haben wir dann auch nochmal weiterentwickelt, bis er dann irgendwie letztendlich wirklich aus der Abfüllanlage kam bei der Süßmosterei, wo wir das herstellen. Und das war in der Tat auch nochmal ganz spannend, weil also dieser Prototyp, der hat zum Beispiel weniger Kohlensäure gehabt. So. Das ging mit der Handanlage gar nicht. So, man konnte mit der Hand, also mit dieser CO2-Reinpressanlage in dem Labor, konnte man nicht die Menge CO2 reinpressen, die hinterher die große Anlage in der Firma quasi hatte. So. Das heißt, dann hast du halt hinterher, machst die Flasche auf, und es macht zwar plopp, aber es ist relativ weniger sprudelig so. Ne? Mhm. Und das macht mit dem Geschmack, macht das was.
Das macht was, ja.
Ja. Und das heißt, bis wir dann letztendlich irgendwie in Hamburg gestanden haben und dann kam der Lastwagen aus der Süßmosterei und hat das gebracht, diese fertigen ersten 5 Paletten voller Getränk, so, hatten wir das noch nicht fertig probiert. So. Es war echt, war ein ganz abgefahrenes Gefühl. So.
Das finde ich total spannend, dieses, also du hast ja mal gesagt, wir haben es weiterentwickelt. Wie muss man sich das eigentlich konkret vorstellen? Also steht man wirklich im Labor und irgendwie mischt Dinger in Reagenzgläsern zusammen oder geht das in der eigenen Küche oder sitzt man nur irgendwo oder schreibt man Dinge auf einen Zettel, die dann andere Leute machen? Oder also was ist ganz konkret weiterentwickeln? Also man trinkt und wie verändert man dann die nächste Version sozusagen?
Also das ist Ich bin selber kein Getränkefachmann, so, ne? Ich bin gelernter Geograf und diesen ganzen technischen Entwicklungsteil hat sozusagen mein Freund Timo gemacht.
Ah, okay.
Aber deswegen war ich in einer ganz ähnlichen Situation wie ihr jetzt, wenn ihr mich so fragt. Ich habe halt auch immer gefragt, ey, wie geht denn das eigentlich? Und wie macht, also ja, wie? Was müssen wir denn jetzt machen? So, ne? Soll ich mir jetzt hier, keine Ahnung, meinen Soda-Streamer nehmen und dann.
Ja, so ungefähr, genau.
Ne? So?
So das Stream, bisschen Zitrone rein und mal gucken, was passiert.
Ja, genau. Und unterm Strich ist alles vorstellbar eigentlich, habe ich jetzt im Nachhinein für mich selber festgestellt. Du hast halt verschiedene Sachen, die du machst. Also klar, ich kann mich jetzt hier hinsetzen und kann was zusammenrühren und entwickle quasi ein kleines Rezept. So. Das kann ich kann ja mir Zucker nehmen, den in Wasser auflösen, dann mit einer Waage das messen und dann weiß ich, ah, okay, ich habe so und so viel Zucker aufgelöst in so und so viel Wasser. Dann mache ich von mir aus, drücke ich da Sprudel drauf halt mit meinem Soda-Streamer oder nehme mir vorher gleich eine gekaufte Mineralwasserflasche und nehme das zum Mischen so. Mhm. Das ist alles total denkbar so, ne? Das machen, glaube ich, auch viele, die irgendwie so anfangen, so. In der Industrie geht das halt natürlich eigentlich nicht, weil du dann, das ist immer nur so ein Anfangspunkt oder irgendwie ein Zwischenpunkt oder so, ne? In der Industrie müssen die natürlich dann genau wissen, okay, also einmal die Mengen sind ganz anders, aber auch, wenn ich jetzt hier eine Limette auspresse zu Hause, ne, weil ich Limettensaft drin habe, so, ne, dann kann ich das ja zu Hause machen. Dann habe ich auch hinterher ein Geschmackserlebnis, was irgendwie dann cool ist, so. Aber das macht ja sozusagen der, der Betrieb hinterher, wenn das jetzt nicht so von Hand gemacht bleibt, der macht das ja gar nicht so. Der macht das ja irgendwie mit fertig ausgepresstem Limettensaft. Ja. So. Und dann fängt das Industriemäßige halt quasi, also industriemäßig hört sich so unromantisch an, aber das geht letztendlich einfach nur darum, dass du halt gesicherte Geschmackserlebnisse hast. Also das soll ja immer gleich schmecken auch vielleicht, auf eine Art oder ähnlich so, ne?
Also ähnlich, ja. Also wir hatten neulich eine Erfahrung, können wir gleich nochmal erzählen, wo wir dann irgendwie dasselbe Getränk hatten, was plötzlich ganz anders schmeckte.
Ja, und das ist da auch so, ne? Es ist halt irgendwie ein Naturprodukt, irgendwie auf eine Art. Aber trotzdem probiert man halt irgendwie so, das so hinzukriegen, dass es halt nicht mal nach Apfel schmeckt und mal nach Birne, sondern dass du halt irgendwie durchaus immer auch den Apfel schmeckst, und dann ist er halt mal ein bisschen mehr süß, mal ein bisschen weniger süß oder so, aber du hast dieses Fruchterlebnis irgendwie schon da. Und da ist es dann so, du brauchst halt irgendwie, keine Ahnung, einen Lieferanten, irgendwie einen Bauern oder sowas, der dir immer die gleichen Limetten liefert, so. Und du weißt, die schmecken halt immer ähnlich. Oder du hast immer den gleichen Anteil von Trübstoffen da drin. So. Das ist halt nicht mal ganz klar und mal ganz trübe so, sondern ist ungefähr ähnlich, weil du dann weißt, wenn ich es aufblubber, dann hast du hinterher irgendwie da, ist das ganz trübe oder nicht trübe so.
Ja.
So. Keine Ahnung.
Aber ihr habt schon jetzt irgendwie einen Zettel, wo draufsteht, was der Timo sich damals ausgedacht hat. Also so eine Art Rezept, was in den Safe kommt. Klar. Habt ihr sowas?
Ah ja. Ja. Also das ist so, da gab es dann mehrere Zettel, ne? Die haben sich dann immer mal so verändert. Und das ist eben genau dieses Ding mit diesem, also mit den Lieferanten sozusagen und den Rohstoffen, dann ist es eben voll unterschiedlich, ob du jetzt den einen Hopfen nimmst oder den anderen Hopfen oder ob sich das jetzt mischt oder nicht. Manche Sachen, die mischen sich irgendwie nicht so gut oder werden irgendwie, also wir hatten zum Beispiel so eine Wolkenbildung, da haben sich dann die Trübstoffe irgendwie in der Flasche so hingestellt und sahen aus wie so eine Wolke. Wo man denkt, na gut, erstmal vielleicht auch egal, aber das ging halt irgendwie nicht weg. Das stand dann da so und dann hast du gedacht, schräg, ist das jetzt irgendwie verschimmelt oder so? Ne? Mhm. War es ja gar nicht, ne? Mhm. Es war einfach eine technische Hürde so. Musste man halt jetzt irgendeine Maschine oder irgendeine Machart haben, eine Reihenfolge verändern oder Filter noch vorschalten, ne, um dann irgendwelche Trübstoffelemente rauszufiltern, damit das hinterher gut aussieht so. Mhm. Und das sind die Sachen, die sich entwickelt haben. So. Die haben sich so entwickelt. Ne? Das haben wir quasi dann weiterentwickelt noch.
Aber der Timo hat jetzt nicht irgendwie da noch Rechte dran oder so? Oder wie ist das eigentlich? Also habt ihr da jetzt irgendwie die Lizenz von ihm? Oder ist ihm das egal, dass ihr da jetzt ganz viele, das in großen Mengen rausbringt?
Ja, wir sind da in einer guten, also wir sind ja auch zusammen irgendwie, haben diese Firma ja gegründet zusammen und so. Und wir sind ja in einer ganz kollegialen, guten Bruderschaft letztendlich auf eine Art. Mhm. Also wir haben jetzt nicht irgendwie riesengroße Verträge gemacht mit irgendwie, wer jetzt welche Rezeptschöpfungsanteile irgendwie hat.
Ja.
Aber bin ich auch unsicher, ne? Vielleicht, also man kann bestimmte Sachen kann man ja auch schützen, manche Sachen kann man irgendwie nicht schützen. Das ist relativ kompliziert, ne, mit diesem ganzen Geschmacksschutz. Wir drehen das irgendwie um. Wir denken, hey, wenn es geil läuft und irgendwie jetzt, sagen wir mal, wir sind irgendwie, können in ein paar Jahren vielleicht davon leben und er Lust hat, irgendwie dann auch wieder mitzumachen, kann er gerne mitmachen. So. Das ist ja letztendlich jetzt kein. Also das schmeißt im Moment sowieso überhaupt gar kein Geld ab. Und das ist ja nur ein Projekt, wo wir rein tun an Arbeitskraft und so. Mhm. Und wenn das jetzt ein goldenes Rezept ist, so wo hinterher ganz viel mit passiert, dann glaube ich, kann man sich auch da bestimmt verständigen und sagen, hey, irgendwie, hey, geil, dann lass uns doch irgendwie das alles zusammen spenden oder stiften oder wie auch immer so. Ne? Das kann man ja auch alles nochmal denken.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ihr macht ja gar kein Geld mit im Moment, sondern steckt eher noch viel Arbeit rein und so. Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun, dass ihr eine besondere Limo seid, in dem Sinne, dass ihr eben nicht gegründet seid, um jetzt möglichst reich zu werden, sondern ihr wollt ja was Gutes tun, sozusagen. Mhm. Kannst du da was zu sagen? Also man lernt ja sehr schnell, dass ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, mit eurer Limo was gegen Rassismus zu tun. Mhm. Kannst du da was sagen? Wie funktioniert das? Was mache ich, wenn ich jetzt eine Litfaßbrause kaufe? Inwiefern mache ich da was gegen Rassismus?
Also wir sind eben gestartet mit diesem Wunsch, ein Projekt, wenn wir ein eigenes Projekt machen, uns irgendwie zu engagieren für mehr Toleranz und irgendwie auch was gegen diesen ganzen Hass zu tun und so, der irgendwie im Netz und überhaupt in der Gesellschaft irgendwie ist. So diese Zeit jetzt, die ist ja bewegend. So. Und das war auch jetzt dieses Jahr nochmal besonders mit diesem Black Lives Matters, hat man das nochmal so gespürt, aber das hat uns vorher auch schon ja jahrelang beschäftigt, so, ne? Also Flüchtlingskrise und so weiter.
Ja. Ja, AfD im Bundestag, da
so. AfD im Bundestag. Also, ja. Und so, ne? Also Wahnsinn halt. Die Zeiten ändern sich ja irgendwie auch. Wir sind jetzt alle so Anfang 40, haben Kinder und jetzt haben wir halt gedacht, okay, machen wir das mit dieser Limonade so. Und haben dann geguckt, soziales Engagement und Produkt, da gibt es ja eben auch andere Menschen, die sowas auch schon tun. Also ihr habt jetzt letzte Woche mit Premium gesprochen, so, die sind ja letztendlich auch eine ganz spannende Kollektiv quasi, die sich ähnlich beschäftigen, also mit Engagement quasi unterwegs sind. Oder Viva con Aqua beispielsweise, jetzt um im Getränke
auch aus Hamburg, ne?
Glaube ich. Genau, auch aus Hamburg.
Lemonade auch aus Hamburg?
Lemonade auch aus Hamburg.
Ja. Nee. Immer Hamburg oder Berlin, da gell? So viele Auswahl gibt es da eigentlich gar nicht.
Ja, wobei, wahrscheinlich München und
weiß ich auch. Ja, Köln. Stimmt, nach München gibt es ja Aqua Monaco, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist.
Nee.
Naja, die haben auch so ein bisschen, gehen auch in die Richtung.
Ja. Und das war halt, unser Kern war, okay, wie kriegen wir das abgebildet? Ne, wie kann man das eigentlich, wie kann man Produkt und Engagement zusammenwürfeln? Was können wir uns abgucken? Und dann ist man ganz schnell dabei, okay, dann braucht man einen Partner, mit dem man zusammen unterwegs ist vielleicht. Also ich kann jetzt ja nicht alles gleichzeitig machen. Ich kann nicht gleichzeitig auf der Straße demonstrieren, mich politisch engagieren und mit einem Supermarkt telefonieren, ob die die Brause nehmen oder irgendwas. So, ne? Das heißt, ich kann halt jetzt mich einsetzen und kann sagen, okay, ich telefoniere mit euch oder ich mache telefoniere mit dem Lieferanten und organisiere Limettensaft. Und unsere Partnerorganisation, die wir dann gefunden haben, die ruft gleichzeitig auf, jetzt ist am Wochenende AfD, irgendwie Parteitag, und die rufen auf zu einer kleinen Demo, die dann da stattfindet, ja, um irgendwie
das aufzurütteln. In Kalka, ne? Ja. Da im Wunderland, was ich eigentlich sehr schön ist, ist eigentlich ein sehr schöner kleiner Vergnügungspark. Ich war da letztes Jahr wohl nicht, doch letztes. Und fand es da super, aber ja, kann auch sein, dass es denen nicht so gut geht, dass die jetzt ihre Räume da schon an die AfD vermieten müssen. Ja. Oder da hat irgendwer nicht richtig aufgepasst. Das kann auch sein.
Ja.
Das ist ja alles unter holländischer Leitung.
Okay.
Vielleicht haben die tatsächlich nicht so richtig gewusst, ja komm, mach's eine Partei, mach mal ruhig. Ja. Die bezahlen ihre Rechnung zumindest. Aber muss ich erst noch zeigen.
Muss ich mal zeigen, ich, ja.
Welches Bündnis ist das? Das ist dieses Aufstehen gegen Rassismus, oder?
Genau, die haben wir sozusagen dann ganz früh angesprochen und haben mir überlegt, okay, wer setzt sich denn jetzt so ein? Ne, mit wem könnte man denn zusammen irgendwie arbeiten? Wer ist denn da so unterwegs in dem Bereich? AfD, rechts, keine Ahnung, Rassismus. Und dann haben wir die kennengelernt und haben uns mit denen irgendwie verständigt, dass wir Lust hätten, sowas zu machen, und die fanden es total spannend. Und waren total dankbar irgendwie für alle Ideen so. Mhm. Und das ist das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus. Mhm. Und letztendlich unterstützen wir die in allem, was sie tun, mit jeder Flasche, die wir auf den Markt schmeißen. So. Das heißt, wir haben sowohl irgendwie, spenden wir mit der Flasche einfach auch wirklich Geld für deren Arbeit, so, dass die halt irgendwie Poster drucken können oder, keine Ahnung, einen Bus mieten, um irgendwelche Leute hin und her zu fahren, keine Ahnung, ne? Ja. So, das können die frei entscheiden. Einfach eine Spende. Und gleichzeitig haben wir aber auch auf jeder Flasche die Botschaft drauf, dass es halt Aufstieg gegen Rassismus gibt und dass man sich bei denen im Prinzip engagieren kann gegen Rassismus.
Genau, also ich habe ja auch gerade so eine Flasche in der Hand. Und genau, da steht Aufstehen gegen Rassismus, jetzt irgendwie eine Internetadresse oder so habe ich nicht gefunden, aber wird man, ich meine, wenn man Interesse hat, dann googelt man das und dann hat man das in 20 Sekunden auch, ne? Also
total.
Da müsst ihr jetzt auch nicht noch www Aufstehen gegen Rassismus drauf zum Beispiel. Ja.
So ist also ist das, genau ist das so. Ein, habt ihr einen festen Betrag jetzt irgendwie pro Flasche so und so viel Prozent gehen da und dahin oder also an das Bündnis? Oder?
Und dann ist in dieser halt Entwicklung quasi produktentwicklungsmäßig, ne, diese Gedanken zu sortieren, zu überlegen, okay, wie macht man das denn jetzt eigentlich? Es sind ja wieder eine Kaskade von Ideen möglich, ne? Und wir haben uns dann letztendlich abgeguckt auch bei anderen, also Lemonade beispielsweise, dass wir einfach sagen, okay, das ist für uns wie ein Produktionskostenanteil. Also so wie ich irgendwie Zucker kaufen muss, geht quasi ein fester Betrag pro Flasche einfach in die politische Arbeit. So. Mhm. Und das ist quasi nicht verhandelbar, genauso wie ich ja den Zucker nicht einfach weglassen kann. So.
Ja, also Wasser.
Oder das Wasser oder so, ne? Ja, genau. Ne? So. Trockenlimo.
Ja. wie hoch ist denn der Betrag? Also mal so ganz platt gefragt, weil sonst kriegen wir bestimmt hier wieder Zuschriften. Ja, wir müssen mal fragen, wie viel.
Ja, und der ist, dann haben wir uns halt auch genau da wieder orientiert, so am Markt und geguckt und wie könnte man denn und ne, wie, keine Ahnung, wir haben ja auch keine Ahnung, was es letzten Endes unterm Strich kosten wird, so ein Zeug herzustellen, all das, ne? Das ist ja alles Entwicklung. Das stellt sich eben irgendwann dann raus. Und wir haben jetzt das genauso gemacht wie Lemonade beispielsweise. Wir spenden 5 Cent pro Flasche.
Okay, ja.
Und das, da haben wir uns quasi orientiert an dem, wir haben dann gedacht, wenn die das können, obwohl die natürlich Millionen Flaschen verkaufen, dann werden wir das irgendwie auch hinkriegen, so. Und halt ne, ein Ziel gesteckt, gesagt, okay, das machen wir jetzt so. Und so sind wir im Moment unterwegs. Wir spenden 5 Cent pro Flasche.
Und auch, also das finde ich halt das Gute oder auch bemerkenswert, ihr macht das jetzt schon, bevor ihr auf Null seid, auch privat. Also man möchte eigentlich erstmal das Ding, also man möchte ja davon weg, dass man Angst um seine Existenz haben möchte.
Würde
man sich wahrscheinlich oft denken, erstmal so, dass ich auf Null bin, dass auch sichergestellt ist, dass ich das hier weiter treiben kann. Aber ihr habt gesagt, nee, wir gehen von Anfang an, gehen wir mit den 5% pro 5 Cent, nicht Prozent, mit den 5 Cent pro Flasche gehen wir da in die Spende.
Ja, genau. Genauso machen wir das. Und das, also wir haben jetzt die erste Spende war im August. Da hatten wir sozusagen dann einfach mal einmal geguckt, okay, was haben wir eigentlich verkauft? Lass uns mal jetzt auf jeden Fall schon mal die erste Spende überweisen. Und da waren wir bei 12.500 Flaschen, glaube ich, oder so, die wir insgesamt hergestellt hatten. Und dann haben wir überwiesen 650 Euro an Aufstehen gegen Rassismus in Berlin.
Ja, da kannst du schon mal ein paar Flyer und Aufkleber von drucken. Also.
Ja, so. Und da sind wir noch lange, also letztendlich haben wir halt da, also wir zahlen uns kein Gehalt und gar nichts, ne, so. Aber wir haben natürlich auch noch längst nicht die Investitionen oder so raus, ne. Das ist quasi genauso, wie du beschreibst. Fängt diese Arbeit, das Engagement mit der ersten Flasche einfach an, so. Und das Risiko, ob sich das wirtschaftlich irgendwie jemals amortisiert oder sowas, liegt halt dann im Moment jetzt bei uns. Okay. Aber von nichts kommt ja irgendwie auch nichts.
Ja, also, muss man auch sagen, ich meine, wenn ihr jetzt ein halbes Jahr unterwegs seid, das ist noch nicht so viel. Mhm. Und jetzt ist es vielleicht auch einfach ein bisschen unglücklich, dass es jetzt gerade dieses halbe Jahr war. und nicht zum Beispiel das Sommerhalbjahr 2018 oder so, wo es halt so heiß war.
Ja.
Dafür ist ja 12.000 Flaschen schon mal was.
Ich auf jeden Fall. Ich
kann das nicht so richtig beurteilen, aber also, also eine Million ist schon viel, ne? Da liegt, was hat mir raus, also Lemonade im Jahr liegt da auch nicht so, die haben 1,5 Millionen, glaube ich, im Jahr, ne? Oder war das, Premium?
Mhm. Oder hier selbst Vostok ist, glaube ich, 1 Million, ne?
Vostok hat 1 Million, genau. Nee, Lemonade müsste noch größer sein, ein bisschen. Aber also 1 Million, wenn man da im Jahr ist, das ist echt schon eine Hausnummer.
Ja.
Also das haben wir so mitgenommen im Podcast mittlerweile.
Ja. Das heißt nochmal, du lebst dann nicht jetzt von, hast du nebenbei noch einen Job? Also du sagst vorhin, du bist gelernter Geograf. Ja. Was machst du im sonstigen Leben noch irgendwie?
Ich bin also studierter Geograf. Ich bin auch Filmemacher. Jetzt ist dieses Filmemachen im Moment auch gerade nicht so rosig. Ja, auch schön. Irgendwie. Ne, Corona-bedingt irgendwie als Selbstständiger, also Solo-Selbstständiger, Filmemacher, passiert nicht so viel. Und ich habe aber jetzt gearbeitet mehrere Jahre für einen Verband, die so im Fairtrade-Bereich unterwegs sind. Das nennt sich dann so, entwicklungspolitische Arbeit habe ich gemacht. Da war ich zuständig für die Webseite, habe Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Kommunikation. Habe ein Magazin rausgebracht, online und gedruckt, wo ich so Geschichten erzählt habe von Leuten, die sich engagieren im Nachhaltigkeitsbereich so. Mhm. Da ist das Projekt auch so im Februar ausgelaufen. Das heißt, im Moment bin ich so solo-selbstständig mäßig irgendwie mit relativ wenig Kohle, was da reinkommt. Krieg aber Unterstützung vom Staat, um zu gucken, irgendwie, wie ich das überbrücken kann. So, ne? Das heißt, und in meinem ganzen Engagementbereich mache ich halt die Limonade quasi so. Ne? Mhm.
Du bist in Kiel, ne? Glaube ich.
Genau, und ich bin in Kiel. Mhm. Und Christoph, mein Kompagnon und Freund, der ist Dozent für so Software-Sachen im Erwachsenenbildungsbereich quasi. Mhm. Der unterrichtet zum Beispiel Polizisten, wie sie irgendwie Personalausweisabfragen machen an irgendwelchen Softwaren, also so bei so einer Behördensoftware-Entwicklungsfirma.
Schon lustig, ne? Hier, das ist so parallel wie bei uns. Wolfram hat es auch mit Software zu tun, entwickeln. Ja. Ich habe es mit Videomachen zu tun. Also ich bin nebenbei auch irgendwie Videomacher. Es passt wirklich parallel, ne? Lustig.
Ja. Und so haben wir quasi. Also eigentlich nominell nebenbei jetzt noch jeder ein Einkommen so und machen dieses halt neben der eigentlichen Arbeit, aber es ist für mich eigentlich auch im Moment, jetzt der ganze Sommer war im Prinzip total Vollzeit, ne? Also so viel zu tun, dass man rumfährt und macht und aufbaut und so. Also da waren auch sonst keine Projekte, also es war sonst auch sowieso mau.
Ja. Wo kriegt man euch denn eigentlich? Wo kann man die Fassbrause kaufen?
Die Richtung wollte ich jetzt auch fragen. Wo kann man sie kaufen und was ist so die Idee? Also an wen wollt ihr euch wenden? Ne? Wir hatten ja bei Premium gelernt, dass die sich sehr auf Gastronomie und Festivals konzentriert hatten. Ohne dass es ihnen so richtig ganz doll klar war vielleicht. Mhm. Und die hat dann halt Corona sehr hart getroffen. Ne? Also das haben sie im Podcast erzählt, denen ist irgendwie 95% Umsatz weggebrochen. Mhm. Und das ist natürlich, das ist halt auch sehr hart.
Ja.
Genau, also geht ihr da auch hin?
Also wir sind letzten Endes ja so ein bisschen gesellschaftliche Bewegung. Ne? Also Leute, die sich Bock haben zu engagieren, die können, sollen das ja gerne trinken. So, das ist ja irgendwie genau das der Hebel. So, je mehr Leute das trinken, desto besser für die Gesellschaft irgendwie auch, weil man damit eben Haltung zeigen kann so ein bisschen. Das heißt, von unserer Strategie hätten wir natürlich total Bock, deutschlandweit irgendwie kaufbar zu sein. So, ne? Das macht ja Sinn. In jeder Ecke der Republik könntest du gut die Limonade trinken und dich irgendwie für Toleranz und gegen Rassismus engagieren. So.
Ja, du hast, genau, also setzt ja auch in dem Moment, wo du damit in der Öffentlichkeit mit so einer Flasche rumrennst, setzt du ja vielleicht, also es ist nur ein sehr kleines, aber du setzt ein kleines Zeichen, ne, wenn das jemand sieht.
Ja, genau.
Ja.
Genau, ein kleines Brausezeichen so. Eine kleine Brausefaust.
Kleine Brausefaust.
Ja, kleiner Tropfen so, ne?
Ja.
Und das ist auch die Leichtigkeit, mit der man das sehen muss, ne? Irgendwie, hey, ist es halt eine Limone und irgendwie ist halt irgendwie ein Getränk. Ist ja aber irgendwie auch lecker. Kann man trotzdem Haltung mit verbinden so. Schmeckt halt gut, ist geil.
Ja.
Kann man sich mit einsetzen so.
Jetzt aber genau, also die Frage nochmal, wo kriegt man euch? Also wir haben es jetzt, glaube ich, im Netz bestellt, ne?
Ja. Und wir sind im Netz eigentlich eben noch gar nicht unterwegs. Da haben wir nur einen Händler, der das quasi im Netz vertreibt, weil er sowieso im Netz alles vertreibt, was er so im
genau, Handel hat. Genau, da haben wir das auch her. Wie hieß der? Brauer?
Brewkammer.
Brewkammer, genau. Brewkammer.
Brewkammer. Ja,
Brewkammer.
Ja. Ja. Also ein Laden, der ganz viel so Craft-Bier und so eben anbietet im Kern. Alles, was mit Hopfen zu tun hat. Und die verschicken auch. Und wir sind aber in der Tat auch eigentlich eher mit Gastronomen und lokalen Läden unterwegs. Das ist halt unser Startpunkt. Ne? Mit denen treffen wir uns und probieren, mit denen ins Gespräch zu kommen. So. Und wer Bock hat mitzumachen, macht mit. Das geht auch echt gut. So. Also es haben echt einige Leute Lust, sich auch einzusetzen so für die Sache.
Klar, also genau, also ja. Jeder, der es im Sortiment hat, setzt ja auch ein kleines Zeichen. Ne? Da könnte ich mir auch genau vorstellen, dass so Biomärkte und Dents und so, dass sie da sagen, nehmen wir sofort, wenn es einigermaßen schmeckt. Das müssen wir gleich noch rauskriegen.
Ja, genau. Aber so, ja genau, so können sich eben Gastronomen und Händler einsetzen. So. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass das funktioniert. Ist nicht bei allen, aber bei einigen. So. Und gleichzeitig sind wir halt in Supermärkten auch unterwegs. So, klar, ne? Wenn ihr das jetzt kaufen wollen würdet, in Düsseldorf beispielsweise, hätte ich halt noch keinen Supermarkt und auch keinen Gastronomen, da sind wir noch nicht. Wir sind halt hier in Kiel und in Hamburg irgendwie vernetzt. Aber wir sind bei Edeka gelistet in der zentralen Liste.
Ach, das war schon mal super.
Und wenn ihr jetzt zum Beispiel sagen würdet, hey, wir hätten Bock, das in Düsseldorf zu kaufen irgendwo, dann könnt ihr hingehen zu eurem Edeka-Markt und mit dem Filialleiter sprechen und sagen so, hey, guck mal hier, geiles Produkt, habe ich irgendwie Bock drauf. Und er geht in seinen Rechner und kann das dann einfach bestellen. So. Und dann laufe ich hier dann schicke ich einen Lieferschein irgendwie an unsere Partner, die das verschicken so, und dann fährt eine Spedition das nach Düsseldorf.
Wer ist eigentlich euer Abfüller? Ich glaube, du hattest vorhin mal erwähnt, oder? Ist der in Hamburg, oder?
Ja, wir haben einen Abfüller. Das ist also ein ganz toller Familienbetrieb. Die sind in Aurich, in Ostfriesland, oben an der Nordseeküste.
Kenne ich, Jungs.
Und das ist die Süßmosterei in Aurich. Und der kann halt nicht alkoholische Getränke herstellen, was die Litfaßbrause halt ist als Limonade so. Und ja, der macht das für uns.
Ich habe jetzt im Video gesehen, ich glaube NDR oder so, da war auch ein Beitrag über euch und da fährt einer von euch, weiß nicht, ob du es vielleicht sogar warst, mit so einem Fahrrad rum, in wahrscheinlich Kiel oder keine Ahnung. Das heißt, das habt ihr irgendwo ein Lager? Also wie läuft denn das? Hast du dann irgendwie ganz viele im Keller davon stehen, ganz viele Kisten, oder fährst du erst zum Lager und bringst sie dann zu den Kneipen? Oder?
Ja, beides so. Also wir sind halt Stadtmenschen so. Ich habe selber ganz lange in Hamburg auf St. Pauli halt gewohnt und Christoph wohnt da noch. Also ist irgendwie jetzt ist Hamburger halt wie St. Pauli-mäßig und da haben wir halt gestartet so. Und dann haben wir letztendlich die ersten Kisten, die wir gekriegt haben. Das waren 200 Kisten. Das sind schon 5-Euro-Paletten so. Die haben wir zum Teil im Schlafzimmer irgendwie bei uns in der Wohnung einfach dann gestapelt, so, ne? halt Stadtwohnung, ne? Irgendwie, keine Ahnung, hochschleppen, hinstapeln, runterschleppen, das ganze Programm. Ich bin jetzt nach Kiel gezogen vor ein paar Jahren mit meiner Familie und dann habe ich hier einfach untergestellt bei uns zu Hause, so. Um was zu haben, um es irgendwem zu geben und zu bringen. Und gleichzeitig haben wir aber auch ein Lager, wo wir dann die restlichen 4 Paletten oder 3 Paletten hingestellt hatten. Und das ist dann bei einem Freund auch, der hat eine Firma, die so Sachen abfüllen und irgendwie, wo Lastwagen halt hinfahren können. Und der hat halt so ein Lager. Und dann haben wir da einfach, hey, hier kannst du mal 3 Paletten Brause noch mit da hinten in die Ecke stellen. Und dann hat er gesagt, ja, okay, klar, gib her den Kram. So. Und jetzt fahre ich so alle paar Wochen mal da bei ihm vorbei und mach mir das Auto voll mit Kisten so und fahre dann die wieder nach Hause und bringe sie dann irgendwo hin. So.
Okay, und wenn die kurz vor leer sind, ruft er einen Aurich an und sagt, hier, mach mal neue, oder?
Ja, genau. Dann rufen wir einen Aurich an und dann sagt er, ja, ach, wir haben gerade richtig viel zu tun. Das dauert jetzt irgendwie 3 Wochen. Und dann
so. Aha, cool. Ja. Wir müssen mal noch über den Inhalt sprechen. Die steht ja auch genau wie bei Wolfram vor mir. Ich habe schon richtig Bock drauf, die gleich mal aufzumachen. Sag mal was zum Inhalt. Die heißt ja Litfaß Brause, Limette und Hopfen. Geht ja schon mal, ist ja schon mal ein Tipp, was da drin ist.
Ja? Ja, ja. Also Name ist Programm. Also es ist halt eine Brause. Es ist keine Limonade nach Lebensmittelgesetz.
Ja, wegen der 7% Zucker, ne?
Genau, weil wir zu wenig Zucker haben. Kram. Sind wir auch direkt von Edeka damals abgemahnt worden, weil wir erst draufstehen hatten, wir sind eine Hopfenlimonade. Sind wir nicht, wir sind also eine Hopfenbrause. Und Name ist Programm, also es ist Hopfen drin. Das ist die spannende und besondere Komponente daran. Und es ist Limette drin, das heißt, es ist Wasser, Zucker, Limettensaft, Hopfen und dann noch Zitronensäure und noch irgendwie Natriumcitrat. Das ist so ein Salz von der Zitronensäure, um das Ganze so ein bisschen angenehmer im Mund zu machen. So.
Ich sehe jetzt 6,4 Gramm Zucker. Wolltet ihr das nicht? Also wolltet ihr das absichtlich nicht? Etwas über 7, damit ihr eine Limonade seid? Mhm.
Nee, also die Lebensmittel, die Ingenieure so, die haben halt gesagt so, ja, ey, hier, lass mal Limo-mäßig und so und 7 Gramm Zucker. Mhm. Und wir haben uns aber frei geschwommen und haben gesagt, so, wir machen das nach Geschmack. Ja. Und dann haben wir gedacht, nee, ey, wir haben gar nicht so einen Bock auf so viel süß, so. Mhm. Lass uns mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen, dass es weniger süß einfach auch ist, so wenig Zucker wie möglich so. Und dann haben wir uns rangetastet und das Schöne ist, dass der Hopfen halt, der hat so eine Fruchtigkeit irgendwie. Mhm. Und durch dieses fruchtige Hopfenaroma kommt die Limonade einfach mit weniger Zucker aus und schmeckt trotzdem interessant genug. So.
Ja, Jörn, wir hatten auch irgendwie schon eine andere Limonade, da war irgendwie Hopfen oder Malz oder so. Weißt du noch, was das war? War nee, das so ein Liba oder? Irgendwo war
ja, in Liba war das auch. Liba hatte ein ganz bisschen Hopfen. Mhm. Ja. Aber das war mehr als einmal, glaube ich. Ja,
ja, also da bin ich sehr gespannt. Also weil ich trinke privat kein Bier, beruflich auch nicht. Ich bin immer bei Hopfen, bin ich eher immer so ein bisschen, ach, gucken wir mal, aber ich bin sehr gespannt.
Und das so genauso ging es uns letztendlich auch. Also wenn ich so überlege, es gab ja die Limonade quasi vorher nicht. Und wenn ich jetzt meinem Kumpel Christoph erzählt habe, ey, wir machen hier diese Limo und das ist so eine Hopfenlimo, ey, das schmeckt doch dann so bierig, ne?
Ja, so leicht bierig, ja, bei Limonade schon ein bisschen Richtung muffig manchmal.
Und dann habe ich immer gesagt so, nee, ey, das ist gar nicht so bierig. Das schmeckt einfach fruchtig. Okay. Das ist irgendwie ein fruchtiges, das schmeckt fruchtig und man kennt es halt so nicht. Das ist genau abgefahren, weil man nämlich Hopfen eigentlich immer nur mit Bier verbindet.
Aber du sagtest ja auch, dass das ein spezieller Hopfen ist, ne? So ein Fruchthopfen.
Ja, das ist so eine Sorte aus Deutschland, so eine aus der Nähe von Nürnberg. In der Nähe von Nürnberg, da gibt es irgendwie, das ist so Hopfenanbaugebiete ohne Ende. Und die ist ein Hersbrucker Hopfen. Und der zeichnet sich halt irgendwie aus durch so ein schönes, fruchtiges Hopfengeschmack. Und damit haben wir halt viel rumexperimentiert, wie man das jetzt gut hinkriegt, dass es eben ein gutes Verhältnis zwischen Limettensäure, Fruchtigkeit, Hopfen auch ein bisschen eine bittere Note vielleicht noch, aber eben trotzdem fruchtig bleibt und so. Damit haben wir viel getestet dann so. Mhm. Also richtig mit,
wir haben hier
mit Verkostung und so, ne? Mit sozusagen, okay, ne? Wir mit unseren 100 Probeflaschen und dann haben wir so Fragebögen gehabt quasi, ja, und wie schmeckt es dir und wie schmeckt es mir und so.
Cool, ach, das war bestimmt lustig auch, oder?
Ja. Wir haben ja im Zuge dieses Podcasts gelernt, was eine Fassbrause eigentlich ist und dass es ja irgendwie von einem Menschen in Berlin mal erfunden wurde, um seinem Sohn was zu gönnen, was so ähnlich schmeckt und aussieht wie ein Bier, so wie so eine Art Kinderbier, und dass da halt Hopfen drin sein muss. Das heißt, seid ihr eigentlich offiziell eine Fassbrause dann irgendwie? Ich weiß nicht, wir kennen uns ja auch nicht so richtig gut aus mit diesen Verkehrsbezeichnungen, wie das alles heißt, was man da anmeldet. Seid ihr eine Fassbrause?
Also wir sind da auch wahrscheinlich die Punker unter den Getränkeherstellern irgendwie. Ich habe, also ehrlich gesagt, das ist eine Fassbrause, aber ich glaube auch, dass der Begriff so richtig geschützt ist, der auch nicht.
Genau, das hatte ich nochmal nachgeschaut, das sagt eigentlich gar nichts. Also das war ja, früher so, weil sie das in Fässern ausgeliefert haben. Also es reift nicht in Fässern, sondern es wurde nur ausgeliefert in Fässern.
Okay, dann ist das kein offizieller Begriff heutzutage.
Und heute kriegst du Fassbrause eigentlich nur in der Flasche.
Ja, so, und deswegen ist es halt, es ist quasi für uns, dass es ist eigentlich ein, es ist ein, was macht das mit dir? Das heißt eben, es hat was mit Hopfen zu tun, ist zum Beispiel eine Botschaft, so, ne? Mhm. Das ist total drin, das ist ja genau das Thema, ne? Wir sind halt eine Hopfenlimonade, so, ne? Und dann bin ich, wenn ich Fassbrause sage, schon relativ weit. Und dann wollten wir gerne dieses mit Brause, fanden wir irgendwie auch cool, weil das so ein bisschen auch eine Leichtigkeit hat, so. Das ist irgendwie ein bisschen auch, hat ja aber auch was Traditionelles vielleicht so. Ist es ja irgendwie auch. Es ist irgendwie ein ganz traditioneller Rohstoff, so Hopfen. Und das fanden wir gut. Und dann haben wir gedacht, dann machen wir halt nicht eine Limonade, sondern wir machen halt eine Fassbrause, so. Lustig. Und dann kam dazu, dass wir dieses mit der Botschaft halt noch haben. So, hey, wir haben eine Botschaft. So, wir sind ja nicht nur ein Geschmack.
Ja.
Ja.
Und so kam das mit dem Botschaft. Ah, ja, genau. Hey,
ja.
Wir machen ein Plakat auf die Flasche. Jede Flasche ist quasi unsere Plakatsäule, so, ne? Und dann haben wir irgendwie uns rausgegrätscht, Litfaßbrause so.
Mit Hopfen, Herz und Haltung steht mit rot. Herz
und Haltung. Und darunter, das habe ich jetzt erst erkannt, ist diese kleine gelbe Mittelfingerhand. Die finde ich sehr sympathisch. Ne? Da steht noch Fuck Nazis drunter, aber die habe ich.
Ach stimmt, Fuck Nazis, habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, hatte ich nämlich eben auch gerade erst gesehen, wo ich so.
Ja.
Das, ja. Gut. Ja. Auch lustig, dass ihr, ich glaube, also das alkoholfreie 0,0%, das habt ihr mit draufgeschrieben, um eben die Verwirrung zu vermeiden, dass die Leute denken, mit Hopfen und Fass und so, nicht, dass das hier irgendwie so ein Mixbier-Ding ist. Ja.
Und das ist in der Tat so, man kann das mit, also schwangere Frauen können das trinken, Kinder können das trinken und das ist, also kein Alkohol. Und eben einfach auch nicht bierig. Es ist halt nicht, ich gewöhne meine Kinder schon mal an den Geschmack von Radler. So ist es halt. Ja. Es schmeckt einfach noch, schmeckt anders. Es schmeckt irgendwie nach einer Limo, die eine Fruchtigkeit hat, die man nicht kennt. Und das ist der Hopfen.
Ja. Und wir können es auch trinken.
Wollte ich gerade sagen, wenn Kinder und Schwangere das trinken können, dann können kleine Podcasts das auch. Friedrich, hast du auch eine da?
Auch eine?
Ja,
wahrscheinlich schon. Ja. gerade aus dem Schlafzimmer holen.
Meine letzte gerade weggebracht hier zum
die letzten 100.
In die Ratsschenke zu Kiel.
Ja. Du hast nur noch 100.
Ja.
Ja, cool. Ich bin sehr neugierig.
Ich habe
jetzt
schon
eine gewisse Vorstellung, wie das schmecken könnte. Hopfen und Limette klingt sehr geil. Also ich glaube, die Kombination kann funktionieren. Und dann machen wir mal auf, oder?
Ja.
In der Tat, also sie riecht ganz anders, als ich gedacht hätte. Sie riecht so ein bisschen fruchtig verspielt, würde ich sagen. Ne?
Ist das der Hopfen?
Das muss wohl der Hopfen sein, ne?
Ja, das ist der Hopfen.
Ich trinke es ja jetzt sogar mal aus dem Glas, weil ich habe mir echt eingebildet, es macht einen Unterschied, wenn ich das aus so einer 0,3 Flasche trinke oder aus dem Glas, weil man einfach auch mehr riecht dabei. Der hat ja richtig eine Farbe. Das ist ja gar nicht komplett weiß, ach, das, ne, durchsichtig. Ne? Oder bild ich mir das ein gerade?
Also wir haben ja hier so grüne Longneck-Flaschen, ne? Die alte Becks-Flasche.
Mhm. Genau. Oh, lecker. Sehr erfrischend.
Oh, das finde ich sehr spontan sehr, sehr gut, weil das meine beiden. Ich war ja so ein bisschen skeptisch, weil Hopfen ist eigentlich nicht so mein Ding in Limonade. Und oft haben wir auch so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn so wenig Zucker drin ist. Ja, ja, muss ich ja ganz ehrlich. Aber das hier schmeckt tatsächlich im ersten Moment so fruchtig verspielt und dann hinten raus irgendwie aber angenehm, bodenständig und nüchtern. Nämlich genau, erfrischend. So. Mhm. Also das kannst du auch mal so am heißen Sommertag so wegtrinken und es erfrischt dich noch ein bisschen.
Also für meine Begriffe könnte es fast noch ein bisschen stärker sein, also sowohl Limette als auch Hopfen, aber es ist, vielleicht war es auch jetzt Erwartungen. Also ich glaube, ich habe ein bisschen so mehr den Bam erwartet, aber
weil ich da so viel drüber gesprochen habe wahrscheinlich.
Genau. Aber es ist lecker. Aber ich frage mich die ganze Zeit, woran es mich erinnert.
Ich finde es aber
so ein bisschen
gerade gut, dass es, also es bammt am Anfang so und hinten raus ist es, ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen durstlöschend, aber ich bin kurz davor, das zu sagen. Mhm. Das ist bei einer Limonade
ja
selten.
Das stimmt. Ja. Mhm. Mm. Oh ja, und das kalt.
Ja.
Im Sommer. Oh. Glaube ich. Cool. Schmeckt echt gut.
Das, also gerade dieser Hopfen, der hat hier was lecker, fruchtig Besonderes. Was mich ja sonst, hat mich Hopfen immer gestört. Ne? Das kann man ja nachhören in den anderen Folgen. Ich habe gesagt, also, was ist da denn drin? Aber vielleicht war es auch oft Malz. Also schwer. Aber hier muss ich sagen, geht der Frast fast als Hopfenbeere durch. So als frisches Früchtchen.
Ja, das ist die Hopfenfrucht.
Hier, sag mal, wie kam das eigentlich zustande, dieses Video mit Bjarne Mädel und Finn Kliemann? Die sitzen da ja irgendwie so auf so einem Hausdach oder so in Hamburg, vermute ich mal. Und dann gucken die so in die Kamera, es kommt eigentlich ganz gut, sehr entspannt und trinken dann alle drei was. Und sagen
Olli
dann
Schulz
so,
auch. Ne?
Stimmt, Bjarne Mädel, Finn Kliemann und Olli Schulz, ja. Wie kam das denn eigentlich?
Also unser Sommer, ne, das ist ja die Zeit, die ist ja wirklich bewegt insgesamt. Also ne, man hat Ups und Downs und Lockdown und Nicht-Lockdown und alles. Mhm. Und der Sommer, der war wahnsinnig bewegt. So. Und wir haben bei einem Wettbewerb mitgemacht, dem Drinkstarter-Wettbewerb für Getränkefach, also so Getränke-Startups. Mhm. Und der ist so deutschlandweit und der ging über ein Public Voting, also so eine öffentliche Abstimmung im Netz. Mhm. Und da waren wir halt als völlige, irgendwie, keine Ahnung, 100 Follower bei Facebook und so, hatten wir natürlich überhaupt kein Netzwerk und gar nichts. Gerade gestartet erst. Und dann habe ich irgendwie allen Mut zusammengenommen und überlegt, wen frage ich mal? Und habe dann Bjarne Mädel gefragt, ob er eine Limo gegen Rassismus Bock hat zu unterstützen. Mhm. Und dann hat der geantwortet und gesagt, so, ja, was kann ich tun? Ja, so.
Per Mail oder hast du angerufen oder wie fragt man den?
Ja, das war dann, ich hatte dann halt ein bisschen mich umgehört im Bekanntenkreis und dann gibt's halt, es gibt ja dann so Schauspieleragenturen zum Beispiel, ne, die dann halt, wo man die Schauspieler buchen kann und so. Und dann habe ich halt da angefragt, so, und dann haben die mit denen gesprochen und die fanden das Engagement interessant, so, und haben das dann zum Glück weitergeleitet. Cool. Und er macht das, weil er Lust hat, diese Bewegung zu unterstützen, weil er gerne machen möchte gegen Rassismus und weil er was machen möchte gegen das, diese ganze Thematik von rechts und so. Und dann hat er gefragt, ja, was könnte ich denn mal machen? So, ne, irgendwie. Und dann hat er sich das selber beantwortet, indem er irgendwie vorgeschlagen hat, ich könnte ja irgendwie einfach eine Flasche trinken und sagen, Limonade gegen Rassismus schmeckt mir richtig gut.
Ja, und so entwickelte sich
das. Ja, und dann hat er drei Flaschen oder hat, also wir haben ihm dann irgendwie einen Kasten, glaube ich, irgendwie da in die Agentur gebracht. Und die hat er dann mitgenommen zu seinen Kumpels irgendwie. Und dann haben die halt da so eine Brause gezischt. Und da hatten wir letzten Endes dann, also das hat er einfach selber so, der hatte Bock, was zu machen für das Thema. Und dann hat er uns das geschenkt, so.
Ja, cool. Ja, und hier Olli Schulz und Finn hat ja noch, die waren sowieso gerade unterwegs, oder?
Und die hatten sich halt da verabredet, ja. So. Die waren, das ist so ein, die haben sich irgendwie getroffen und die, das ist auf einem Hausboot in einem Hamburger Hafen. Ja. Mhm. Und zu diesem Hausboot gibt es jetzt demnächst, glaube ich, auch so eine Netflix-Serie.
Ja, hab ich mitgekriegt, ja.
Wie Olli Schulz und Finn Kliemann zusammen dieses Hausboot irgendwie, das ehemalige Hausboot von Gunter Gabriel, renovieren und zu einem Studio bauen.
Hey. Auch schön.
Ja, und Bjarne Mädel war da halt irgendwie dann zu Besuch und hat halt an so einem heißen Sommertag mal eine Brause Rassismus mitgebracht. So.
Ja, cool. So. Nicht schlecht. Ja, habt ihr Reaktionen darauf gekriegt?
Ja, klar. Das war also jetzt für uns selber ein totaler Motivations-, also es hat so viel Mut gemacht irgendwie. Mhm. Und gleichzeitig haben die es dann halt auch gepostet bei Instagram. Und das war dann über Nacht. Auf einmal haben das 40.000 Leute geguckt. Mhm. Und es waren irgendwie 5.000 Likes quasi auf diesem Film. Und
die sollen mal alle einen Kasten kaufen, die 40.000.
Ja, so. Dann wäre es schon, dann wäre es vielleicht
die halbe über den Berg.
So. Voll, ja. Ja. Aber und so hat das halt ganz viel, das hat quasi ganz viel Karma gebracht und ganz viel Rückenwind und Mut und Stärkung und auch, also auch Interesse so, auch irgendwie die ein oder andere Bestellung in der Tat irgendwie. Ja. Und das, glaube ich, geht auch weiter. Ich glaube, dass sozusagen das für uns auch einfach ein Grundstein ist, zu sagen so, hey Leute, das sind wir. Wenn ihr Bock habt, was zu machen, könnt ihr euch gerne einsetzen dafür so. Und dann könnt ihr irgendwie eine Brause trinken und das weitergeben und die Botschaft raus in die Welt bringen so. Und das hat Bjarne halt jetzt gemacht. Und Finn Kliemann und Olli Schulz und das können andere auch machen so. Ne? Ja. Mal gucken.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, die schmeckt richtig gut. Also ich sage das jetzt nicht, weil ich auch stark gegen rechts bin. Mhm. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht stimmen würde. Die schmeckt richtig gut. Also ich habe jetzt hier auch schon, ich weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber 2-3 Minuten, ich habe die Flasche schon leer. Also schön. Die schmeckt, also das, ich meine, das ist halt auch wichtig. Ne? Also ich finde es mal blöd, wenn du eine tolle Botschaft hast. Aber das Produkt dann scheiße ist, weil dann hast du auch als interessierter Konsument kaufst du das vielleicht einmal, aber danach hast du dann auch keine Lust mehr so richtig, obwohl dir das Anliegen am Herzen, dann vielleicht spendest du dann eher was auch okay ist. Aber hier ist ja für mich ist das Produkt auch so, dass ich es gerne trinke. Also ich glaube, im Sommer ist das noch ein bisschen geiler als im Winter, aber das gilt ja immer für Limonade.
Ja.
Da würde ich mir mal einen Kasten holen.
Ja, schön.
Also in Keller. Kann ich mich echt anschließen. Also mein Kriterium ist ja auch immer, wenn man so einen Podcast macht und was trinkt, dann entweder die Flasche wandert ziemlich schnell unauffällig irgendwo nach unten auf dem Boden und man macht schon einen Deckel drauf und man merkt sofort, okay, während der andere spricht, trinkt man immer noch mal weiter und meine Flasche ist jetzt auch schon fast leer, ja. Ich finde es richtig schön. Lecker auch. Ja.
Ja. Wir müssen nur irgendwie was für die Verbreitung tun.
Ja. Das ist halt das, also wir sind halt, dieses, was wir probieren zu sagen, ist letztendlich, wir sind halt ein Kollektiv so, ne? Und das empfinden wir auch so. Also letztendlich alle, die so sich dafür einsetzen, dass irgendwie das getrunken wird oder irgendwo verkauft wird, das ist quasi für uns im übertragenen Sinne einfach eine Schwarmintelligenz. Ne? Wir sind gemeinsam unterwegs so, ne? Und so wie das jetzt Bjarne Mädel zum Beispiel gemacht hat oder Finn Kliemann oder Olli Schulz und ihr jetzt mit eurem Podcast beispielsweise, ne, das ist eben auch euer Beitrag dazu, dass wir darüber sprechen können, dass man das weiterempfiehlt, dass man sagen kann, hey, habt ihr das schon gesehen? Habt ihr das vielleicht Bock mal zu probieren? Und das wird sich hoffentlich so weit rumsprechen, dass es die kritische Schwelle erreicht, dass es sich verstetigen kann. Also damit meine ich eben, dass es als soziales Produkt quasi sich, dass genügend produziert werden können, dass es kontinuierlich die Kosten deckt. So. Mhm. Ja, das ist das Ziel. Und dann würden kontinuierlich Spendengelder fließen, dann würden sozusagen, dann hätten wir genügend Produktionsvolumen, um allen Beteiligten vielleicht auch ein Gehalt zu bezahlen. So. Und dann wäre es, das ist das Ziel. So.
Ja, also vielleicht ist es tatsächlich also sinnvoll, irgendwie noch ein paar Leute, ja, die das irgendwie noch ein bisschen so raustragen. Also, ja, ich denke natürlich mal an Premium, die in Hamburg auch eure Nachbarn sind, haben sie gesagt.
Ja, ja.
Vielleicht haben die dann noch den einen oder anderen Tipp, wie man diesen Kollektivgedanken direkt jetzt noch mal ein bisschen verstärken kann, dass man noch ein bisschen mehr das so multipliziert und verbreitet kriegt. Wenn du mal in Hamburg bist, dann geh mal rüber und klingel da mal. Also da gibt es nette Leute, die Anna Lilia und der Miguel sind zum Beispiel sehr nett.
Ja, ja, total. Und das haben wir auch, und das ist zum Beispiel auch abgefahren, da könnten wir auch jetzt noch wieder drüber sprechen, aber es ist wirklich schön. Also wir haben das ganz, wir sind ganz dankbar dafür, dass wir sind so ein bisschen, also wir haben Bekanntschaften gemacht so ein bisschen. Und unter anderem mit Miguel, der uns anschrieb im Sommer, und ich sagte, Mensch, ich habe das gesehen, ich finde das klasse, lass mal treffen.
So. Ah, cool.
Und dann haben sich Christoph und Miguel irgendwie zum Kaffee verabredet oder was, oder zu einer Limo, ich weiß nicht, haben irgendwie im Sommer halt zusammen gesessen morgens so. Christoph, der trinkt ja keinen Kaffee, aber wahrscheinlich dann zu einem irgendwas Getränk. Und haben geschnackt und haben gequatscht und irgendwie sich ein bisschen kennengelernt und überlegt und so, wo es hingehen könnte. Und diese Offenherzigkeit, dass man sich nicht als irgendwie Konkurrenz jetzt unmittelbar wahrnehmen muss, sondern dass man sagt, hey, ist doch geil, lass uns mal zusammen denken, so, lass uns mal weitergehen. Das, was ihr macht, ist auf einem guten Weg und das, was wir machen, irgendwie, lass uns mal gucken, wo es hingeht, die Reise so. Ja. Und das haben wir so erlebt und das ist echt klasse zu spüren und das war bei eben zum Beispiel Premium, aber auch bei Viva Con Aqua. Ganz herzlich, ganz schön, ganz mutmachend auch so.
Ja, Jörn, das ist das, was du auch immer nochmal sagst, ne, was wir auch so erleben. Also dass in der Limonadenwelt sind irgendwie alles nette Leute, die wir kennengelernt haben. Also solange es nicht zu den ganz großen, zu den Global Playern gehört, ne? Also mit Coca-Cola und Adel Holzner und auch schon mit Fritz, ja, würde ich sagen, sind die Erfahrungen eher so. Ich sag mal gemischt.
Ja, ja.
Aber alles, was kleiner ist, ist da ist einfach sehr viel Engagement und einfach auch Liebe an der Sache, ja, also Liebe zur Limonade.
Ja.
Das ist halt schön und das, ja, und oft schmeckt man es auch.
Die Liebe zur Limonade und ich glaube, das schmeckt man nämlich hier auch. Ich glaube, dass diese ganze Entwicklungszeit und das ganze Herzblut, also habe ich ja eben vorhin auch erzählt, die Studenten und Timo und das Team in der Fachhochschule und so, ne, die da wirklich Entwicklungszeit auch reingesteckt haben, ne, das schmeckt man halt auch. Das ist irgendwie ein Produkt, was halt, das habe jetzt nicht nur ich und Christoph irgendwie zu Hause in der Küche gemacht und es ist uns ein Glücksgriff gelungen, sondern das haben die halt wirklich einfach entwickelt.
Ja, auch und, mit User-Tests hast du ja zwischendurch gesagt, oder wie heißt das, Geschmacksproben?
Genau. Ja, genau. Mit Verkostungen und so, ne? Und das, ja. Und das, da ist halt eine Menge Herzblut irgendwie auch reingeflossen und Engagement auch in dieser Entwicklungszeit so. Und ja, ich glaube, dass das, ich hoffe, dass sich das halt irgendwie hinterher auch auf dem Markt irgendwie zeigt, dass man halt, dass man da auch einen Platz findet, so der da bleiben kann. So.
Ne?
Ja, das wäre die Hoffnung.
Ich glaube, ich werde mal gleich hier, ich weiß nicht, ob du die letzte Premium-Sendung zufällig gehört hast, da ich berichte immer von einem Getränkehandel hier in Wuppertal, der ein sehr exquisites Sortiment so hat. Ja. Also der hat halt die abgefahrenen Sachen auch, die man sonst nirgendwo kriegt. Ja. Und also du sagst, es ist besser, wenn ich den anrufe und sage, holt euch das mal, sonst könntest du den auch anrufen und sagen, stellt uns doch mal bitte ins. Es kommt wahrscheinlich besser, wenn es andersrum ist. Ne? Dann, oh, vielleicht melde ich mich da die Tage mal und sage, er soll mal bestellen.
Also es wäre sozusagen jetzt in diesem Kollektivgedanken bleibend so, in der in dem Engagementbereich wäre es total cool, wenn du Bock hast, irgendwie das zu machen, würde ich mich total freuen. Und das ist, also weil ich die Zeit halt vielleicht im Endeffekt erst irgendwann habe, so. Und ich glaube, das ist ja auch authentisch. Also du hast ja auch theoretisch Bock, das zu haben, vielleicht in deiner Nähe oder weißt du, so, das ist ein geiler Laden.
Ja, das ist das halt. Ne? Das ist halt irgendwie ein geiler Laden. Ja. Es ist halt kein Edeka, sondern es ist ein einzelner, also in erster Linie sieht er sich, glaube ich, als Weinhändler. Zumindest hat er auf der Webseite hat er die Limonade erstmal so ein bisschen zurückgestellt. Aber wenn man da halt ins Lager kommt, Jörn, da müssen wir unbedingt mal hin. Da stehen halt Dinge, ja, super. Und da müssen die Litfaßbrause gegen rechts auch stehen. Das ist eigentlich. Ja. Muss man echt drüber nachdenken.
Nee, auf jeden Fall.
Also ja, das ist echt. Hornig heißen die da. Ja. Das muss da hin. In Düsseldorf selber kenne ich leider keinen solchen Spezialladen. Aber
das, ja. Gibt's also, aber so, ich glaube, das ist echt. Ja. So, ich glaube, so kann man das. Also, alles, was man Lust hat zu tun, ne, ist eine Hilfe so. Und ich glaube, selbst wenn ihr sagen würdet, oder jetzt Hörer irgendwie vom Podcast sagen würden, hey, wir hätten Bock, das zu supporten, so, dann geht zu eurem Lieblingscafé oder Restaurant so und schnackt die an und sagt, hey, ihr hättet ihr Bock vielleicht, das haben wir gehört oder probiert oder so. Letztendlich kann ich immer, also wenn die mich anfragen, so, dann kann ich halt darauf reagieren und sagen so, hey, könnt ihr 10 Kisten bestellen, vielleicht mit 2 Restaurants zusammen, so, und dann packe ich das auf eine Palette und schicke das dahin, so, weil ohne das wird es nicht gehen, das ist ja am Anfang muss ich das ja erstmal alles aufbauen. So. Ich habe jetzt natürlich noch keinen Fahrer, der in Düsseldorf rumfährt, so, aber hey, so what? Dann mache ich damit zwar noch irgendwie, weißt du, mache ich halt kein Geld, so, aber es ist halt in Düsseldorf schon mal zu trinken. So. Wäre doch geil.
Ja, klar, also wenn es bekannt ist und die Leute wissen, wie es schmeckt, dann kommt der Sog hoffentlich von alleine.
Ja.
So. Da fällt mir ja gleich ein Café ein in Düsseldorf. Das Lemonade.
Ja, das Lemonade, ja. Ja, ist doch geil. Ja. Ja, da oder in Münster, ne? Irgendwie. Studentenstadt Münster. Ich bin
es gibt ja diese Getränkefeinkostläden. Da gab es tatsächlich bis, ich glaube, April diesen Jahres auch einen in Münster. Aber der hat zugemacht. Und jetzt gibt es die, glaube ich, nur noch in Berlin, Leipzig und Magdeburg. Da will ich nämlich auch unbedingt mal hin. Und die haben sich wirklich auch spezialisiert auf Limo. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ist vielleicht auch ein bisschen weit weg dann noch von Hamburg und Kiel. Aber
ja. Also ich bin in der Nähe von Osnabrück zur Schule gegangen. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade Freunde von früher getroffen noch. Und die haben jetzt vor ein paar Tagen angefragt, die haben einen Plattenladen und einen Café, so.
Ach, cool, ja.
Und ey, da passt das super hin. Total. Und das, also man wundert sich, letzten Endes kann es eigentlich jede Gastronomie oder auch so jeder kleinere Kiosk kann das gut haben, so.
Ja.
Mhm. Ne, weil es echt, es ist, so wie ihr es jetzt ja probiert habt, es schmeckt irgendwie total kompatibel, so. Es ist nichts, was total abgefahren ist, wo man irgendwie denkt, na gut, das kaufe ich mir mal, sondern das kannst du eigentlich jeden Tag trinken. So, ist echt völlig okay, so.
Ja, genau, also es springt jetzt nicht so sehr aus der Reihe, so mit, weiß nicht, was haben wir hier, irgendwie Rosmarin-Thymian, so.
Ja.
Wo die einen sagen, geil, und die anderen, ach nee, komm, geh weg. Aber ja, genau, kompatibel trifft schon gut. Das ist so ein Zeug, wo glaube ich, alle sagen, oh, lecker, da nehme ich mal noch einen.
Ja, so, genau, so nett.
Und dabei schmeckt es trotzdem ein bisschen außergewöhnlich. Also ich habe den Geschmack, das ist Limette, kennen wir, aber mit diesem Hopfen, das ist jetzt irgendwie neu. Gefällt mir gut.
Ach, schön.
Was soll ich da noch sagen? Genau.
Klasse.